und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfreie Kindheit. Ich bin Verena Ohm, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Und hier im Podcast geht es darum, wie du die Theorie der gewaltfreien Kommunikation im Alltag mit Kindern ganz praktisch umsetzen kannst. Ich möchte dir viele Impulse und konkrete Ideen mitgeben, wie du gerade auch in herausfordernden Situationen immer noch gewaltfrei bleiben kannst. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine Gästin. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, das ist ein sehr merkwürdiges Wort für mich, aber ich gewöhne mich langsam dran. Also einen weiblichen Interviewgast. Eine Kundin von mir, Mama von zwei Mädels, hat auch einen Hund. Das verbindet uns. Und ich kenne sie schon sehr, sehr, sehr lange, gefühlt sehr lange. Aber tatsächlich werde ich Sie gerade gleich fragen, wie lange wir eigentlich schon zusammenarbeiten, denn ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe nicht geguckt, wie lange du eigentlich schon bei mir bist. Herzlich willkommen, Sarah.
Vielen Dank. Wir kennen uns seit 2,5 Jahren, glaube ich.
Boah, das fühlt sich wie eine Ewigkeit an.
Ja, es ist sehr intensiv und dadurch fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, glaube ich. Wir haben einfach schon viele Formate zusammen gemacht. Ich habe viele Formate bei dir besucht und dadurch arbeiten wir jetzt seit 2,5 Jahren zusammen.
Wie bist du zu mir gekommen? Weißt du das noch?
Ja, durch einen Podcast. Bin über den Podcast bei dir hängen geblieben. Du hast mich damals unbewusst in dem Podcast genau an der Stelle abgeholt, wo ich gehangen habe. Und dadurch bin ich ganz schnell, ja, ganz tief in deine Bubble gerutscht, weil du kurz drauf eine Sprachwerkstatt angeboten hast. Und es war ja so ein ganz, ich sag mal, unverbindlich einmaliger Termin. Und da habe ich mich angemeldet und war, ja, bin geblieben. Also ich bin gekommen und bin geblieben, einfach weil es so unglaublich intensiv, nah und so persönlich direkt war, dass ich gemerkt habe, okay, hier komme ich weiter an dem Punkt, wo ich vorher gestruggelt habe.
Also es hat dir gefallen. Was genau macht das so persönlich?
Die Art, wie wir und du mit uns arbeitest. Ich kenne Webinare und auch GfK angelehnte Webinare nur als reinen Vortrag mit Kamera aus, Ton aus, eine Sprecherin, ein Sprecher und dann wird einfach ganz viel erzählt. Es werden Fallbeispiele berichtet, aber eben aus dritter Perspektive, nicht aus der eigenen. Dann wird erzählt, was man halt machen kann und dann geht man da raus und muss es irgendwie schaffen, in den Alltag zu integrieren. Und bei dir ist es einfach anders. Also das hat mich damals überwältigt, als ich in die erste Sprachwerkstatt kam und es saßen alle mit Kamera an da. Da war ich sofort, okay, ja, machst du mal mit. Und dann ging auch sogar der Ton an, weil man was sagen durfte. Man durfte Nachfragen stellen, man durfte Fallbeispiele einbringen. Und das ist das, was dann letztendlich den ganzen Prozess auf eine ganz andere Stufe hebt, weil ich an meinen Dingen arbeiten darf. Ich muss nicht anderen zuhören, wie es bei denen ist und das durchgehend. Und man noch nicht mal weiß, von wem dieses Beispiel gerade kommt, weil es eben aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Und das ist die persönliche Ebene, definitiv.
Spannend. Ich meine, ich habe ja erst angefangen, 2020 online zu arbeiten. Vorher war alles analog. Da gibt es nichts mit Kamera ein und aus oder so, ne? Und für mich war das von Anfang an irgendwie das Format, das ich kennengelernt habe. Da war ich in GfK-Kreisen, da war das üblich. Übungsgruppen, da war das üblich. Ich kannte das nicht anders, bis ich selber mal so ein Webinar gesehen habe, wo Kameraton aus war. Und ich dachte, huch, das ist ja jetzt merkwürdig, irgendwie 7 Kameras an und 50 Kameras aus. Und wenn ich Webinar mache, also manchmal mache ich ja kostenfreie Webinare, die deklariere ich auch als Webinar, da ist ein überwiegender Anteil ohne Kamera dabei und mich verunsichert das immer. Also ich bin mal froh und dankbar, wenn da so, ja, meistens so 6, 7 Leute, ich lade immer ein, die Kamera einzuschalten. Manchmal gibt es auch Menschen, die sagen, wenn es aufgezeichnet ist, möchte ich nicht mit Kamera zu sehen sein. Und da ich aus technischen Gründen und aus Faulheit vielleicht auch mich noch nicht damit beschäftigt habe, wie das funktioniert mit, man sieht halt nur mich, sage ich dann immer, okay, wer nicht in der Aufzeichnung landen möchte, der macht halt die Kamera aus. Ich sehe halt auch gern die Leute, ja.
Ich bin voll bei dir. Das, also Webinar nutze ich quasi so als Sammelbegriff für irgendwelche Online-Formate, die halt angeboten werden. Und das ist der Weg, den ich kannte. Und man steht halt sehr allein da, weil man ja, es ist wie ein Podcast hören. Also ich habe keine Möglichkeit der Interaktion, wenn ich mir solch ein Format anhöre, dann kann ich mir einen Podcast anhören und dann, ja, habe ich viele Impulse. Ich will das nicht kleinreden. Nur es hat seine Berechtigung, dass wir eben auch in persönlichen Meets zusammensitzen und dass wir eben Dinge direkt besprechen können. Ich eine Antwort auf eine Frage bekomme, weil das ist bei den Podcasts oder bei diesen Online-Formaten, die ich vorher gemacht habe, nie der Fall gewesen. Ich weiß, ich habe einmal eine Frage gestellt an das Team per E-Mail und mir wurde berichtet, der Fall, also es ist so ein konkretes Fallbeispiel, würden Sie niemals besprechen. Ja, und dann, also ich sag mal, wenn man etwas Neues lernen möchte und da niemand ist, der einen mal an die Hand nimmt und zumindest mal, ne, nicht jeden Tag irgendwie, ja, alles reflektiert, aber zumindest mal in Situationen, die immer wiederkehrend sind und wo man wirklich struggelt, dass man da niemanden hat, der einen an die Hand nimmt. Es ist unglaublich schwierig, was zu lernen, wenn man einfach keinen hat. Ich habe Sparringspartner, aber die sind auf der gleichen Ebene wie ich. Also, ne, Freundinnen, die ich über die Programme kennengelernt habe. Nur sie sind genauso Lernende. Und insofern, wir können uns gegenseitig sicherlich beratschlagen und helfen und unterstützen, aber so schon mal gibt es Knackpunkte, die schaffen auch wir nicht zusammenzulösen. Und dafür finde ich einfach diese Online-Formate, die du anbietest, mit dieser persönlichen Teilnahme. Und dazu gehört eben Kamera an, Ton an, dass man miteinander sprechen kann. Das ist genau das, was es für mich einfach dann ausmacht. Also ich habe seitdem, ganz ehrlich, kein anderes Format mehr besucht, weil das gibt mir nichts. Ja, es macht für mich gar keinen Sinn. Es ist halt Zeitverschwendung. Wie gesagt, kann ich Podcasts oder irgendwelche anderen Sachen hören, aber diese Formate, die live sind, wenn ich sowieso nicht dran teilnehmen kann als Person, dann wofür?
Ja, dann kannst du asynchron auch
Ja.
zeitlich unabhängig das
Ja.
genau. Weil ich ja der Ehrlichkeit halber immer sage, auch in meinen Workshops, ich nenne sie manchmal Workshop und es ist dann gar kein Workshop, sondern es ist eher ein, ich komme mir manchmal vor wie so frontal vortragen, wie so eine Vorlesung. Und gleichzeitig wird immer gespiegelt, es ist sehr lebendig. Also ich nehme halt den Input auf, wenn du was hast. Das ist aber auch das, wo ich total aufblühe und lebe, ne? Also ich liebe es halt, Fragen zu bekommen oder Fallbeispiele zu bekommen. Das ist ja für mich die Herausforderung, zu sagen, okay, ne, rubbel mal die Hände, mal gucken, ja, lass mal gucken, was da kommt. Weil ich liebe dafür auch wirklich passgenaue, praktische, also ich meine, eine Lösung, die für mich passt, muss ja nicht unbedingt für dich passen. Aber die Gefühle, die ich habe bei sowas, sind ja nicht die Gefühle, die du hast. Und das habe ich vielleicht am Anfang gemacht, muss ich mir gerade nachdenken. Dass ich so gedacht habe, es gibt pauschale Rezepte. Ich war ja immer auf der Suche nach einem Rezept. Ja. Hast du was? Du hast ja irgendwann, du musst ja auf die GfK aufmerksam geworden sein, bevor du meinen Podcast kennengelernt hast. Warst du auch auf der Suche nach etwas?
Nach einem Rezept, ganz
Ah.
genau. Ganz genau. Also ich bin auch ähnlich wie du einfach über Literatur da dran gekommen. Also meine große Tochter war so Autonomiephase, wo ich GfK kennengelernt habe. Ich war auf der Suche nach, oder ich bin nämlich gewachsen und ich bin auf der Suche nach jemandem, der mich so ein bisschen leitet. Was kann ich tun? Ich möchte mein Kind gerne auf Augenhöhe begleiten. Und gleichzeitig natürlich irgendwo die Führungsrolle innehalten. Und ich finde diese Diskrepanz irgendwie extrem, diese Lücke dazwischen, ganz schwierig zu überbrücken. Und nach so einer Brücke habe ich gesucht und habe gelesen und bin dann irgendwie über Social Media halt auf so erste GfK-Formate aufmerksam geworden. Und man hat mich damit auch ein bisschen gekriegt, dass immer so vermittelt wird, das ist das Geheimrezept. Sei nur lange genug bei mir. Dann wirst du dieses Geheimrezept finden und lernen. Und ich habe mir echt Mühe gegeben und dieses Vier-Schritte-Modell, ne, irgendwie in mich reinzubringen und versuchen, meine Sprache danach auszurichten. Und bin so kläglich gescheitert, weil ich auch selbst mit so, also ich habe dann auch oft so vordefinierte Sätze kennengelernt durch diese Online-Formate. Und habe dann wirklich mir teilweise die aufgeschrieben und auswendig gelernt. Und dann habe ich das in unseren Situationen versucht, mit dem Ergebnis, dass mein Kind meistens noch wütender war, beispielsweise. Und ich habe wirklich gezweifelt und gedacht, okay, du bist vielleicht einfach nicht in der Lage, das zu lernen. Also vielleicht passt es einfach nicht zu dir. Und da ich Marshall Rosenberg auch selber gelesen hatte, bevor ich diese ganzen Social Media Sachen gesehen habe, wusste ich aber, der Kern, der gefällt mir so gut, weil er eben nicht nur also es ist keine Erziehungsmethode, sondern einfach eine Art, mit Menschen umzugehen, eine Haltung, die dahinter steht. Und das hat mich irgendwie da dranbleiben lassen. Und in diesen Online-Formaten wurde ganz viel nur von diesen 4 Schritten gesprochen, dass das so das Allheilmittel ist. Und das ist dein Geheimrezept. Lern diese Sprache und dann wirst du ein ganz leichtes und friedliches Familienleben haben. Und dadurch bin ich irgendwann auf deinen Podcast gekommen und eine der ersten Folgen ist, warum du nicht mit den 4 Schritten anfangen sollst.
Ja.
Und das hat mich halt so voll gesagt, aha. Was sonst? Also es ist für mich war die GfK ganz schwammig, weil ich merke, Marshall Rosenberg, da ist mehr als nur 4 Schritte. Ich konnte das aber nicht richtig fassen. Und diese Kurse, die ich dann da besucht habe, oder diese Formate, die ich gesehen habe, waren immer nur 4 Schritte. Und naja, du bist genau in diese Lücke gesprungen. Und das war so dieses, auch dann zu lernen, nein, es ist eben nicht das eine Rezept. Und nein, Konflikte nehmen nicht ab. Sie werden anders und sie haben auch genauso ihre Daseinsberechtigung. Nur, ich glaube, die Haltung, die man da einfach entwickelt, und ich bin ja nach wie vor Lernende, ich bin ja noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich habe das völlig in mir drin und kann das jeden Tag ausleben. Nur, das ist so, dass ja der Kern, den ich einfach irgendwann verstanden habe, durch deine Formate auch und auch jetzt, was du neuerdings machst mit diesem, was kommt eigentlich, dass man überhaupt in diese Haltung kommen kann. Sind so diese Dinge, wo ich glaube, das ist halt so ein Rundumpaket. Und es reicht nicht, diese 4 Schritte zu sprechen und vor allen Dingen nicht, sie sich selber auswendig zu lernen, sondern irgendwie da, ja, deswegen. Also ich war auf der Suche nach einem Rezept. Ich habe in dem Sinne keins gefunden, aber ich habe ein ganzes Kochbuch und muss da jetzt irgendwie jeden Tag meine Rezepte raussuchen, die ich halt gebrauchen kann in den verschiedenen Situationen.
Ich nehme immer voll gerne, du erinnerst mich gerade dran, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, das Bild der Giraffenküche, so nenne ich sie, zu sagen, weißt du, wir brauchen, also was braucht ein guter Koch? Oder ein Koch, der gut kochen können möchte, der braucht irgendwie eine Küche oder zumindest mal Arbeitsgerät und sei es nur ein Gaskocher oder einen heißen Stein, also irgendwas, irgendein Material auf dem, das man benutzen kann zum Kochen. Irgendwelche Tools nenne ich es mal, ja, also Material, Tools, Werkzeuge. Dann braucht der Zutaten. Ja, mit nichts kochen. Es gibt vielleicht jemanden, der das kann, aber zumindest ein Minimum an Zutaten, mit denen man kochen kann. Dann braucht er irgendeine Art von Wissen oder Ausbildung. Ja, vielleicht einfach nur das haben jetzt meine Kinder, die haben jetzt gelernt letzte Woche, weil ich nicht anwesend war, sozusagen selber Pancakes zu machen. Da haben sich ein Rezept rausgesucht, also wussten und haben auch gelernt, wie das geht. So wissen, dass man, weiß ich nicht, Nudeln in kochendes Wasser tut, aber Kartoffeln in kaltes Wasser. Also das ist ja so ein bisschen Wissen, was man vielleicht braucht, um, wenn man nicht gleich aus Erfahrung lernen möchte, wenn man schon mal erfolgreich sein möchte. So, also braucht man irgendwie Wissen und Werkzeuge und Zutaten. Und dann halt konkrete Rezepte, dass du weißt, okay, ich kann jetzt kochen, jetzt suche ich mir ein Rezept und was brauche ich für das Rezept? Habe ich das alles in meiner Vorratskammer? Wenn ich ein guter Koch bin, kann ich, wenn die Vorratskammer nicht gut gefüllt ist, ja auch improvisieren. Also ein guter Koch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier meine Bowls jetzt neuerdings immer mache. Wenn ich keine Kichererbsen mehr da habe, die meine Eiweißquelle sind, dann weiß ich, ich kann sie auch durch Linsen ersetzen. Warum weiß ich das? Weil es mir irgendjemand beigebracht hat. Dann gucke ich in meine Vorratskammer. Mein Lieblingszutat wäre Kichererbsen. Jetzt habe ich aber keine Kichererbsen da, dann muss ich halt Linsen nehmen. So, kann aber trotzdem ein sättigendes, eiweißreichiges, bla, ne, so, was kochen. Und mit der GfK ist es im Prinzip ähnlich. Da sage ich immer, ich kann dich ausbilden zum Koch. Ja, also ich kann dir Dinge beibringen, ich kann dir Abläufe beibringen, ich kann dir Tools an die Hand geben, die du dir aneignest, oder ich kann dir sagen, wo musst du, jetzt würde ich jetzt sagen, in welches Hauswarengeschäft gehst du, um eine gute Pfanne zu kaufen. Sondern halt, hier findest du das und da findest du das, such dir mal die Tools raus. Und ja, schon auch so ein bisschen Rezepte. Also zum Beispiel, ganz klasse, wer meinen Klarheitskompass kennt, und ich sage, erste Frage, ist Leib und Leben akut gefährdet? Nein. Findet eine akute Grenzüberschreitung statt? Ja. Dann ist das Rezept schützende Anwendung von Macht. Und dann gehst du halt an dein Rezeptregal, holst schützende Anwendung von Macht raus, liest, was du dafür brauchst, gehst in deine Vorratskammer und stellst fest, habe ich alles da, kann ich machen. So, und dann musst du auch noch wissen, wie es geht. Und meine Rede aktuell ist ja, Ich kann im Prinzip dir alles geben, bis auf deine Zutaten in der Vorratskammer. Die musst du dir selber besorgen. Ich kann dir sagen, das Rezept der Wahl wäre Empathie. Und du musst gucken, hast du Empathie? Oder hast du alles, was du für Empathie brauchst? Und wenn du das nicht hast, dann meldest du dich halt und sagst, ich weiß, ideal wäre jetzt Empathie. Das wäre genau das sättigende Fünf-Gänge-Menü, das ich brauche. Ich habe aber leider nur die und die und die Zutaten da. So, was machen wir jetzt damit? Ja, und dann gibt es halt Alternativen, abgespeckte Varianten sozusagen.
Genau. Und dann vergisst du zwischendurch einzukaufen und hast halt
Genau.
einfach die Vorratskammer leer. Und ja, musst überhaupt erstmal da anfangen, wieder aufzufüllen, damit du dann eben die Sachen da hast, die du brauchst. Ja.
Genau. Und mir passiert es noch, dass ich meine Rezepte vergesse. Dann kommt irgendwie, das hat man hier zu Hause, kommt mir irgendein Satz entgegengeflogen und ich explodiere und gehe dann total zu verzweifelt zu meinem Mann und sage, oh, ich habe gerade voll meine Tochter angebrüllt, was ist da los und wieso? Und dann sagt er, was würdest du denn deinen Teilnehmenden sagen, was sie jetzt tun sollen? Und dann sage ich, naja, in so einer Situation das Vier-Ohren-Modell. Das Vier-Ohren-Modell, das ist das Rezept, das ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin gar nicht suchen gegangen. Ich habe sofort jemand hatte Hunger und ich habe sofort gekocht, um mir zu überlegen, was ich da eigentlich für eine Suppe mir einbrocke. Genau. Und es gibt etliche Rezepte irgendwie. Ich liebe das, in Rezepten zu denken. Aber da steht halt nicht, ne, erziehe dein Kind so oder so. Jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist ein Rezept. Ja, leg dein Kind hin und geh raus, geh nach einer Minute wieder rein und lass dich nicht davon beeindrucken, wenn es brüllt. Okay? Kann man machen, funktioniert auch. Ne? Aber fühlt sich halt nicht gut an. Also entspricht nicht meinen Werten, aber Strafen sind auch Rezepte, funktionieren auch. Ist aber eher so das sehr ungesunde, zuckerhaltige,
Die
den
nicht in dem
Stoffwechsel
DFK
extrem belastende Zeugs.
so.
Ja.
Ja, bin ich bei dir. Nur das, was du gerade angesprochen hast, ist ja irgendwie auch genau das, was es ausmacht. Du bist GFK-Trainerin, du hast unglaublich viele Impulse und Tipps und du scheust dich nicht davor zuzugeben, dass auch du manchmal einfach ja, ins Leere läufst. Und ich glaube, das unterscheidet dich grundsätzlich von so vielen anderen, die einfach immer so ein bisschen dastehen, als würden sie sagen, naja, ich weiß, wie es geht. Also bei mir läuft das alles rund. Du musst es nur lernen. Und dadurch, dass du das mit uns teilst und das machst du in deinem Podcast, das machst du im Newsletter, das machst du in diesen Live-Terminen einfach auch nochmal detaillierter. Wir dürfen an deinem Prozess teilhaben. Und das wiederum ist ja wirklich auch Lernen durch Vorbild zu sehen, okay, du stellst dich nicht auf den Sockel, sondern du bist genau eine von uns und du musst genauso auf dich achten und du musst genauso jeden Tag aufs Neue Rezepte suchen oder einfach ne, Zutaten zusammenmixen, damit es für heute für alle passt. Es ist nicht dasselbe, was gestern halt gebraucht wurde. Und ich finde, das macht es einfach so unglaublich authentisch.
Okay.
Das unterscheidet. Ja.
Cool.
Und weil du eben auch nicht rangehst an diese ganze Geschichte zu sagen, ich habe hier ein Rezeptbuch. Guckt einfach meine Sachen, kommt in meine Formate und dann habt ihr nachher ein Buch und damit könnt ihr arbeiten, sondern weil du einfach auch genau das sagst, nämlich es gibt nicht das Rezept. Die Situation, die heute ist, kann morgen eine völlig andere sein. Und da kann man nicht das gleiche Rezept für nehmen. Auch wenn alle Grundlagen genau gleich sind, ist aber vielleicht die Vorratskammer doch ein bisschen anders gefüllt, wenn wir in dieser Metapher bleiben. Und dementsprechend, ne, funktioniert das einfach nicht. Ich glaube, das ist aber auch ein langer Prozess, um dahin zu kommen und zu verstehen, auch als Lernende, dass es eben nicht das eine Rezept gibt, sondern dass man jeden Tag aufs Neue dranbleiben muss, gucken muss und irgendwie auch ausprobieren muss und sich selber im Blick haben muss, glaube ich. Das ist so mit der Key.
Dann möchte ich gern von dir wissen, wenn du so wie ich damals auf der Suche nach einem Rezept warst und dann hast du verstanden, ich weiß ja nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo du verstanden hast, es gibt nicht das eine Rezept. Das ist ja ein bisschen ernüchternd so, wenn man das irgendwann begreift, dass es das nicht gibt. Was hat dich dann bewogen, trotzdem weiterhin, also in der GfK gibt es nicht das eine Rezept. Was hat dich bewogen, trotzdem dran zu bleiben und nicht zu sagen, okay, da finde ich nicht das, was ich suche?
Also tatsächlich fand ich das gar nicht ernüchternd, sondern eher befreiend, weil ich wirklich gedacht habe, mir gibt jemand ein Rezept und ich verstehe es nur nicht. Und ich fand es eher befreiend zu verstehen, es gibt es gar nicht. Such nicht weiter. Du suchst immer nach diesem einen Ding, aber es gibt es nicht. Also hör die Suche auf, sondern öffne dich irgendwie für was Neues. Und ich fand das, was so bei Marshall Rosenberg in der Literatur durchkam und was ich in den, ja, es war knapp ein Jahr, würde ich schätzen, also von Literatur über so ein bisschen Social Media, es war ja jetzt auch nicht so tief, wie ich es halt jetzt praktiziere. Und ich habe immer gemerkt, irgendwie, da ist noch mehr, ich verstehe es noch nicht richtig. Und ich bin ein Typ, ich möchte verstehen. Wenn ich irgendwas, ich kann danach, wenn ich es verstanden habe, sagen, das ist nichts für mich. Aber ich habe gemerkt, ich bin immer noch so weit, dass ich es nicht verstehe. Was macht die GfK wirklich aus? Und ja, wie gesagt, du hast mich abgeholt mit deinem Denk nicht sofort in 4 Schritten. Das ist so nachgelagert. Das ist eigentlich, ne, auch jetzt, wir haben ja das Format mit dem Ressourcentrichter hast du vor kurzem angeboten. Das habe ich mitgemacht. Verstehen, ich kann überhaupt die 4 Schritte erst anwenden, wenn ich selber genug Ressourcen und Energie habe, um sie anzuwenden. Und auch das war für mich ein Riesenschritt wieder zu verstehen, dass ich gar nichts dafür kann, dass ich es manchmal nicht schaffe, das anzuwenden. Und von daher, wie gesagt, ich war nicht ernüchtert, das nicht zu finden, sondern eher in der Offenheit, dass da noch mehr ist. Und genau das ist das, was mich an der GfK unglaublich fasziniert. Die Haltung jedem Menschen gegenüber. Es geht nicht um eine Erziehungsmethode, wie kann ich meine Kinder irgendwie ins Leben begleiten, sondern wie kann ich mich mit der, keine Ahnung, Kassiererin an der Kasse unterhalten, wie kann ich freundlich bleiben im beruflichen Kontext, wie kann ich ja einfach mit Menschen umgehen und immer diesen Blick zu haben, meine Bedürfnisse sind vielleicht gerade konträr zu dem, was die andere Person hat. Und das irgendwie immer wieder bei einem Gespräch im Kopf zu haben. Ich glaube, das ist für mich irgendwie das, was mich an der GfK immer fasziniert hat, noch fasziniert und dranbleiben lässt.
Das teile ich. Ich bin auch Lernende auf diesem Weg und ich begegne auf GfK-Tagen zum Beispiel wirklich alteingesessenen Trainerkolleginnen und Kollegen. Und wenn wir dann so Diskussionen oder Debatten führen über aktuelle politische Lage oder die Wahlen oder was wir auch immer so, also so hochemotionale Themen teilweise auch, wo es auch mal heiß hergehen kann. Da ist das für mich inspirierend, denen dabei zuzugucken, wie sie ganz in diese Haltung aufgehen und wie sie bei mir noch immer Schubladendenken, urteilendes Denken entlarven auf so eine liebevolle Art und Weise. Also ich krieg da, die sind sehr präzise, die wollen, weil ich ja auch Trainerin bin und sage, ich möchte qualitativ hochwertige GfK vermitteln. Die wissen, ich bin interessiert an Feedback und an Rückmeldungen, die mich dann anstupsen und sagen, na, in welche Schublade hast du denn den gerade gesteckt? Und ich denke, oh, coole Formulierung, danke. Da war nicht so, und das war jetzt aber du, ne, Finger hoch und da hast du jetzt aber gerade einen Fehler gemacht, wie kannst du nur so sozusagen, ei, und so verständnisvoll zu sagen, ja, das ist halt, Schubladen machen das Leben leichter. Und übrigens, wir teilen die Schublade, ich verstehe, was du meinst. Und das legitimiert auch noch, dass ich jetzt hier in diesem Kontext, aber hat mich halt auch auf aufmerksam gemacht. Also es ist auch da, dieses, eigentlich ist die GfK etwas, die sagt, Schubladendenken kann Verbindungen zu unseren Mitmenschen erschweren. Weil sie ja unseren Blick einschränkt. Ne? Es ist wie Scheuklappen. Ne? Wir sehen einfach nur noch dieses eine Merkmal in der Person und die vielen anderen, die auch noch da sind, sehen wir nicht. Das hilft zu fokussieren, verhindert aber vielleicht gute Verbindung. Und das Gefährliche ist eigentlich, dass wir das manchmal vergessen, dass es da diese Schublade ist, dass wir uns daran gewöhnt haben und gar keine anderen Merkmale mehr, also dass wir gar nicht mehr möglich, es für möglich halten, dass es noch andere Merkmale geben kann an so einem Menschen. Und die GfK sagt nicht, hör auf, in Schubladen zu denken. Die will eigentlich nur, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, weil das uns ja auch nährt und vereinfacht. Schubladendenken vereinfacht menschliche Kommunikation kolossal. Wir dürfen uns davon nur nicht lenken lassen und denken, das ist jetzt die reine Wahrheit und so ist es für immer und ewig. Oder denken, dass das so stimmt. Ja. Ich wurde neulich gefragt, was ist an dem Begriff Nazi wölfisch, weil irgendjemand irgendwohin Nazi geschrieben hatte und darunter war ein Kommentar. Das wäre jetzt aber auch keine GfK, das wäre ja voll wölfisch. Und dann wurde ich gefragt, was könnte die Person damit gemeint haben, dass das wölfisch ist? Ich meine, Nazi ist doch eine Beobachtung, das ist ein Nazi. Und ich sage, also es ist erstmal keine Beobachtung, so eine Zuschreibung. Jetzt könnten wir gucken, verstehst du unter Nazi das gleiche wie ich? Dann haben wir die gleiche Definition. Und wenn du sagst, die und die und die Persönlichkeitsmerkmale machen einen Nazi aus, dann hast du eine Summe an Persönlichkeitsmerkmalen unter einem Begriff zusammengefasst. Und das nennt man Schubladendenken. Und das ist wölfisch, weil wir dem anderen damit möglicherweise Unrecht tun. Wir schließen halt aus Verhalten auf einen Begriff, der definiert ist. Und ja, kann man machen. Und wenn das Verbindung fördert oder in Verbindung, wenn du damit okay wärst, wenn ich sagen würde, du bist ein Nazi und du sagst dann, ja, bin ich, dann wäre das ja okay. Dann bräuchten wir das nicht zu klären. Und wenn ich sage, du bist ein Nazi, wie meinst du das jetzt? Naja, und dann würde ich nämlich anfangen aufzuzählen und dann wäre ich raus aus der Nummer und könnte wieder mich öffnen. Aber das ist genau das. Also, die GfK will weder, dass wir aufhören zu bewerten, noch dass wir in Schubladen denken, noch dass wir unseren Wolf irgendwie ausrotten. Und nie mehr, das, also abgesehen davon, dass ich glaube, dass das nicht geht, ist es auch nicht hilfreich. Also Menschen, die so total urteilsfrei sind, erlebe ich auch mal als total meinungsfrei. Die haben dann keine eigene Meinung mehr. Und wo sind denn dann? In dem Moment, wo ich Werte habe, bewerte ich auch und lebe ein authentisches Leben. Und das macht mich ja auch aus, was mir wichtig ist und was mir nicht wichtig ist und wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe. Und das ist doch großartig in dieser Vielfalt. Es geht nur darum, dass wir uns bei all dieser Vielfalt noch irgendwie verständigen können und uns nicht die Köpfe einrammen.
Ja,
Weil
und
ja meines das Richtige ist. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja? Also Schubladen sind voll okay, solange wir nicht sagen, es ist richtig oder falsch.
ich glaube, weil,
Bei
Entschuldigung.
Nazi schwingt immer mit, ist es falsch.
Ja, das stimmt.
So.
Hast du
Und
recht.
sich das einmal bewusst zu machen. Und eigentlich ist der Begriff als solcher ja erstmal neutral, eine Zusammenfassung von Persönlichkeitsmerkmalen. Aber weil wir eine Geschichte haben und weil wir Erfahrungen damit haben, ist das für uns etwas Negatives. Und dann mache ich den Menschen vor mir zu etwas Negativem. Und damit habe ich ihn entmenschlicht. So, und ich glaube, das ist das. Ha, guck mal, jetzt habe ich es auch. Das ist das Wölfische an dem Begriff.
Ja, und ich glaube, was so bei mir immer ankommt, was die GfK immer auch so ausmacht, ist, dass wir den Anspruch haben, an uns selber wertfrei zu sein oder versuchen, Situationen, Personen wertfrei zu begegnen. Das ist ja irgendwie, ne? Also ja, du hast recht, wir können uns davon nicht freisprechen, zu bewerten. Und ich glaube, es ist überlebenswichtig, dass wir das tun. Ich glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann, hattest du schon mal einen Kurs dazu über, oder wir haben das in der Community gemacht, über Werte, dass es wichtig ist. Aber wir haben alle, die wir immer wieder zusammenkommen, in der GfK-Community auch und so, das, den Anspruch, den anderen zu sehen und ihn nicht zu verurteilen für etwas, was er gesagt hat. Weil wir genau wissen, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Also es kann sich ja keiner von freisprechen, dass ihm dieser Satz nicht auch schon mal rausgerutscht ist. Und dann einfach, ne, nicht, wir kriegen keine bösen Blicke, sondern einen, puh, ja, kenne ich. Oh, Respekt, dass du das aussprichst. So, das ist, ja, das ist für mich auch GfK, ne? Also dieser Anspruch, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Dahinter hinter die Schale, hinter den Kern, also in den Kern zu gucken zu wollen, dahinter zu gucken, was ist eigentlich das, was dich ausmacht, was du gerade brauchst.
Seine eigene Bewertung wahrzunehmen und zu parken und offen zu sein für die Möglichkeit, dass meine Bewertung korrigiert werden kann. Also zu sagen, oh, ich kenne noch nicht die ganze Geschichte dieses Menschen und wenn ich die ganze Geschichte gehört habe, denke ich vielleicht anders darüber.
Das finde ich so toll, wie wir das schon mal in so Speed-Coachings machen, dass man sofort, wenn man einen Fallbeispielbericht bekommt und gerade eins, was sehr emotional stark aufgeladen ist, dass man sofort in diese Rolle geht und sagt, boah, das geht aber auch wirklich gar nicht. Was für eine böse Person. Und wenn wir das so schälen, was auch bei der anderen Person gerade los sein könnte, dass die dieses Verhalten zeigt. Ich finde, daran merkt man immer, ne, dass man genau diese Bewertung hatte und nach sie loslässt, um zu sehen, okay, ne, es hätte mir vielleicht in der Situation genauso ergehen können. Und das finde ich immer, man merkt das allen Teilnehmenden an, wie so ein Perspektivwechsel irgendwann stattfindet. Und ja, auch, dass man sich da immer wieder bewusst macht, ja, das, was du sagst, ne, dass man immer auch in der Schublade steckt und jeden irgendwie da rein kategorisiert. Wahrscheinlich irgendwie ein psychologisches Ding, da bin ich nicht bewandert. Aber irgendwie ist es wahrscheinlich wichtig für unser Überleben, dass es genau das passiert. Aber wir werden uns dessen bewusst und durch die Übung halt auch im Alltag. Wir projizieren das halt, ne? Also mir geht es so und ich denke den meisten Teilnehmenden auch, dass man selber merkt, wenn das im Alltag passiert.
Du hast gerade so ein bisschen das Gruppensetting angesprochen. Wie fühlst du dich in diesen, also du hast ja gesagt, du hast viele verschiedene Formate kennengelernt. Ich kann mir so sagen, die Sprachwerkstatt ist so ein Format 2 Stunden. Da geht es darum, irgendwie eine eigene Sprache zu finden. Das heißt, wir gucken uns Sätze an, mit denen wir nicht so glücklich sind und überlegen, wie hätte man es denn dann sagen können. Und dann kommt nämlich genau das, was du eben gesagt hast. Es ist nicht einfach nur statt so, sage so, sondern ich muss dann halt fragen, was wolltest du mit dem Satz denn ausdrücken? Und dann sind wir ein bisschen bei den 4 Schritten, ne? Was ist passiert? Wie ging es dir damit? Was brauchtest du? Und welche Bitte steckt hinter diesem Satz? Nur, dass wir vielleicht nicht so uns an diesen 4 Schritten entlanghangeln. Und dann zu einer guten Formulierung zu finden. Dann gibt es so ein bisschen, es gibt den Newsletter und den Podcast, okay. Dann gibt es die GfK-Community, die ich Anfang des Jahres 2025 ins Leben gerufen habe. Das ist wie eine Facebook-Gruppe. Aber mit Live-Treffen immer mal. Und da haben wir unterschiedliche Formate. Ja, da gibt es Input-Abende, da gibt es, also wo ich überwiegend geredet habe, dann gibt es diese Speed-Coachings, die du gerade genannt hast, wo wir wirklich genau in die Fallbeispiele reingehen, wenn es denn welche gibt. Nicht immer haben wir welche. Und dann schmeiße ich irgendwelche Situationen rein, die wir uns angucken können. Und Übungsgruppen, also wo ich sage, jetzt ist wirklich nicht nur Prozessarbeit, sondern jetzt üben wir auch Tools, also ne, die Handhabung der Pfanne sozusagen. Wie bedienen wir den Herd? Und gleichzeitig sagst du, wird es immer persönlich und es ist auch durchaus emotional und tiefgängig. Und du sagst auch, manchmal solidarisiert man sich und sagt, boah, das geht ja auch gar nicht. Ich denke immer, man muss irgendwie ein gewisses Vertrauen haben oder eine gewisse Sicherheit verspüren, damit man bei solchen Terminen sich auch wirklich zeigen kann.
Ja, bin ich bei dir.
Wann hast du gemerkt, dass es das gibt und was trägt deiner Meinung nach dazu bei?
Also gemerkt habe ich das schon tatsächlich in einem in der Sprachwerkstatt, obwohl das ein 2-Stunden-Termin war. Es war keine eingeschweißte Truppe, die irgendwie zusammensaß. Und nachdem die erste Person ihren Fall dargelegt hat und ne, wissen wollte, wie kann ich das anders formulieren, war das Vertrauensverhältnis da. Ich finde, das ist genau das, was man halt merkt. Man kommt in eine Gruppe und der Erste ist sehr offen und spricht über ein Thema. Und in dem Moment kann ich ja nur Vertrauen entgegenbringen, weil man mir ja auch so sehr vertraut. Ich bin ja jetzt auch, ich war ja ganz neu. Du kanntest mich nicht, mich kannte keiner. Es ist jeder ja herzlich eingeladen. Und ja, wie gesagt, also ich habe nie das Gefühl gehabt, okay, ich habe 3 Termine gebraucht, bis dass wir uns verstanden haben oder bis dass ich mich öffnen durfte. Man merkt einfach sofort in dieser Gruppe, es ist so ein geschützter Raum. Und da darf das einfach sein. Und wir sind im Grunde ja wildfremde Menschen, die wir da zusammenkommen. Und es sind ja auch wechselnde Personen. Es ist ja wirklich keine Gruppe, die sich jetzt irgendwie seit 3 Jahren zusammentrifft, wo irgendwie eine tiefe Freundschaft ist, sondern es sind immer wieder andere Personen bei, die ja auch nicht bekannt sind. Und ich habe das Gefühl, die fügen sich sofort ein, weil selbst über Internet, wenn man es merkt, es ist einfach geschützt. Ja, wir sitzen zusammen, wir bereden Fälle. Man merkt, wenn der Erste seinen Fall halt auch darlegt, auch in der Übungsgruppe. Ich meine, wir sitzen ja auch in Übungsgruppen zu zweit teilweise zusammen und wir kennen uns überhaupt nicht und arbeiten an unseren Werten. Also ich meine, da ist einfach das Vertrauen sofort da. Und das, was ich eben sagte, ich glaube, wir haben alle den gleichen Anspruch. Wir wollen alle das Gleiche. Und das verbindet uns und dementsprechend nimmt jeder den anderen auch genauso wahr. Wir lernen zusammen. Und um weiterzukommen, müssen wir uns einfach öffnen. Sonst macht dieser Prozess keinen Sinn, glaube ich.
Das hat dir nie Sorge bereitet?
Nein. Nie.
Schön.
Obwohl ich denke,
Würdest du sagen, dass du in den letzten 2 Jahren Fortschritte gemacht hast? Also nicht
definitiv.
Fortschritte in der GfK, sondern ich formuliere es anders, dass deine Elternschaft sich verändert hat?
Ja. Ja, also dieses große Ziel, was ich nach wie vor habe, meine Kinder auf Augenhöhe zu begleiten, das ist einfach, ja, natürlich durchgehend präsent und ich habe das Gefühl, ja, mit der GfK irgendwie auch, ja, so eine Art, ja, wie wir das eben gesprochen haben, ne? Also so eine Küche zu haben, die mir die Möglichkeit bietet, das genau so zu machen. Das nicht bedeutet, dass ich jeden Konflikt total friedlich löse. Ist also friedlich schon, nicht gewaltvoll in dem Sinne, aber sicherlich mal mit Formulierungen, die nicht GFK-konform sind. Und ich merke, dass sich meine Sprechweise grundsätzlich ein wenig verändert hat. Ich rede nicht nur in 4 Schritten. Das schaffe ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand schafft, der nur in 4 Schritten redet, weil man einfach auch mal getriggert ist, glaube ich. Und dann alles, also dann eben im Wolf ist und dann kann man auch nicht da raus. Und ich merke, dass ich manche Formulierungen überhaupt nicht mehr nutze. Und da sind wir bei diesem Schubladendenken, was du eben angesprochen hast. Dieses, ach, du bist eine Nervensäge. Also so diese Zuschreibung, die man Kindern oft mal gibt, ganz unbewusst, ganz, glaube ich, ganz ohne irgendwie einen tiefen Gedanken sich darüber zu machen, was das eigentlich gerade bedeutet, wenn man diese Rolle überstülpt. Diese Sachen sind aus meinem Wortschatz komplett verschwunden. Also das würde ich schon sagen. Ich finde das ganz schlimm. Auch so, da gucke ich auch drauf, dass wir in unserer Familie einfach miteinander reden, mit nicht du nervst. Du bist doch immer die. Diese Verallgemeinerung, diese Pauschalisierung, die möchte ich hier nicht haben. Ich versuche in dem Moment zu übersetzen und sagen, okay, du bist gerade genervt, was nervt dich? Dass es hier so chaotisch ist, dass es laut ist. Was ist das, was dich nervt, um das irgendwie runterzubrechen, damit die Kinder auch direkt ja so aufwachsen und lernen. Nicht die Person ist das, die irgendwas in mir auslöst, sondern oder die Ursache meiner Gefühle, sondern die löst nur irgendwas aus in mir, was mich extrem stört.
Und dieses Beispiel, ne, wie du gerade gesagt hast, wie du auf das Kind zum Beispiel zugehst und sagst, ah, du bist jetzt gerade genervt, willst du mir sagen, wovon du genervt bist? Würdest du sagen, das sind so Sätze, also die erste Frage, fühlen die sich für dich natürlich an?
Ja.
Okay. Und sind das Sätze, die du vor deiner Entdeckung, also vor deiner Literaturrecherche eigentlich, die du da schon hattest?
Nein,
Okay.
nein, ganz klar nicht, weil ich sag mal, ne, man ist ja auch aufgewachsen. Ich würde das jetzt mal für unsere Generation sagen. Das ist so, es war ja immer so, du Zicke, du Nervensäge. Ich finde, das ist nichts, wo jemand dann sagt, oh, wie kannst du sowas sagen? Also es ist irgendwie, es ist in unserer Gesellschaft salonfähig, dass man einfach jemandem was zuschreiben kann. Also ich meine, mein Kind war halt noch sehr klein. Ich war dann ja noch Mama von einer Tochter, wo ich die entdeckt habe und mit, weiß ich nicht, 3 oder wie alt sie war, da passiert es ja nicht so sehr, dass man da wirklich die Kinder schon extrem kategorisiert. Aber für mich war das nichts, was mich irgendwie jetzt gestört hat, wenn ich irgendwo unterwegs war und ich habe das gehört. Das ist ja normal, dass man das sagt. Oder auch vielleicht irgendwo in einer Umgebung, dass einer sagt, boah, du gehst mir heute so auf die Nerven und ich bin so froh, wenn du gleich im Bett liegst oder irgendwie so Sprüche. Das war für mich nicht, dass ich sofort, also ich war zwar so ein bisschen getriggert, weil ich gedacht habe, ach, dann das arme Kind, vielleicht hat das ja was, also so ein Grund sicherlich da schon angelegt, aber es war nichts, wo ich was zugesagt hätte oder mir selber Gedanken drüber gemacht hätte. Das hat sich definitiv geändert. Also wenn ich das höre irgendwo, wenn ich die Person kenne, ich glaube, ich würde, auch wenn es übergriffig ist und sicherlich auch die Grenze überschreitet, aber ich glaube, ich würde so ein bisschen reinsteigen und sagen, ach ne, was nervt dich denn gerade so? Also vielleicht auf eine Tour, die nicht so als lehrerhaft angesehen wird dann, aber ich würde das gern ummünzen. Ich möchte nicht, dass irgendwie, dass man so ein, dass Kinder in so einem Bild immer aufwachsen, was sie sind, sein sollen, weil sie immer in dieser Schublade stecken.
Ja, wenn du sowas ansprichst, also du erlebst jemanden, der so redet und du kennst die Person und möchtest das ansprechen, bist du dann nervös, wenn du das machst?
Nein, weil das, nee, gar nicht. Das ist so, da habe ich das Gefühl, das ist so ein, ja, ich mache das eher durch die Blume gerne dann, ne? Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich weiß, ich bin dann eher so durch die Blume Typ und sage dann, ne, ach hier, was nervt dich denn heute so sehr? Ich muss aber auch sagen, ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis niemanden dabei, der so extrem ist. Also ich glaube, das, was man ausstrahlt, ne, das zieht man ja auch an. Ne? Und deswegen habe ich sehr viele Menschen um mich herum, die sehr, sehr ähnlich denken, auch wenn sie nicht direkt mit GFK arbeiten, aber die sehr, sehr ähnlich denken. Und bei den Menschen, die so handhaben, doch, es gibt doch jemanden, da scheue ich mich nicht, auch komplett reinzugrätschen. Da habe ich auch, dann bin ich nicht nervös.
Okay,
Da habe ich
zumindest
das Gefühl,
ist das
da,
sehr
das ist dann,
selten. Ja. Weil da hilft natürlich auch GfK ungemein, ne? In solche Gespräche, also Kritik auszudrücken, die eigenen Werte zu formulieren, zu sagen, hey, so wie du dich gerade verhältst, das entspricht nicht meinen Werten. Und tatsächlich sagt die GfK, ne, rezeptmäßig, hol den anderen empathisch ab, guck mal, was bei dem los ist. Und das machst du, indem du sagst, hey, was nervt dich denn gerade so? Bist du gerade arg genervt? Kann das sein? Das ist ein empathisches Abholen im Alltag. Und eigentlich haben wir nicht viel zu befürchten. Na, im Zweifel Unverständnis und Ablehnung. Dann dürfen wir versuchen, das auszuhalten, dass nicht jeder uns liebt und das cool findet, wenn man ihn mit der Nase auf irgendwas drückt. Aber das ist zum Beispiel das, was ich so an der GfK schätze. Sie lässt mich handlungsfähig in allen Dialogsituationen, weil sie mir alle Instrumente an die Hand gibt, die ich brauche, um jedes Gespräch zu führen. Also einen Angriff aufzunehmen oder Kritik zu äußern, eine Verletzung zu verarbeiten, wenn ich das denn parat habe, ne? Also wenn ich dran denke, mich auf meine Haltung zu besinnen und nicht dermaßen emotional angefasst bin, dass ich meine guten Manieren verlasse, sozusagen. Ja. Wie sagtest du, warst du es neulich, die mich gefragt hat, ob ich daran gedacht hätte, in meiner Krise, die ich geschildert habe, den Ressourcentrichter zu nehmen? Ich glaube, du hast das gesagt, hast geschrieben, du hoffst, dass ich deinen Ressourcentrichter angewendet habe. Ich sage, oh verdammt, danke. Selbst ich habe den vergessen in dem Moment. Ja, also krass, deswegen finde ich Nervensystem auch voll spannend, zu sagen, welches Niveau, also wenn unser Nervensystem aktiviert ist, wenn wir irgendwie getriggert sind, sagt man ja so schön. Dann sind wir nicht mehr in der Lage, all unsere Kompetenzen abzurufen. Woran erkenne ich, dass ich eigentlich nicht mehr dazu in der Lage bin? Und was kann ich tun, um mein Nerven, eigentlich ist es nicht so die Frage, was kann ich tun, um GfK zu praktizieren, sondern was kann ich tun, um mein Nervensystem so zu regulieren, dass ich das alles wieder auf dem Schirm habe und wieder bewusste Entscheidungen treffen kann. Ja. Also das kennen wir alle durch die Bank weg. Ich würde sagen, es gibt keine Ausnahmen. Selbst, ich glaube, selbst Mutter Teresa und Gandhi und wie sie alle hießen und heißen, werden ihre Momente gehabt haben.
Ja.
Das Schöne ist, die GfK hilft uns ja auch, kennst du vielleicht, kannst du erzählen, Dinge, die wir hinterher bedauern, auch Dinge, die wir tun, die nicht unseren Werten entsprechen, hinterher gerade zu rücken.
Ja, klar. Auch das ist etwas, was ich durch die GfK erst so richtig bewusst also praktiziere wirklich. Es war vorher so eine Entschuldigung. Aber das ist so ein, ja. Da steht nichts hinter. Das ist einfach so dieses, man sagt das, wenn man etwas falsch gemacht hat oder wenn man etwas getan hat, was man nachher bedauert, was man nicht gut fand selber, dann sagt man kurz Entschuldigung, dann ist es erledigt. Und da, ich sag mal, in diesen Schmerz auch noch mal reinzugehen, das ist etwas, ich habe es gern verdrängt. Ich habe kurz Entschuldigung gesagt, dann habe ich es verdrängt. Und da reinzugehen und zu bedauern und auch jemandem zu sagen, okay, ist puh, ne? Das war jetzt so ein bisschen auch zu erklären, okay, das war bei mir gerade los und deswegen habe ich so reagiert und ich habe jetzt im Nachhinein verstanden, dass du das gar nicht so und so gemeint hast oder ne, lass uns nochmal drüber reden. Also so in diese Reflexion zu gehen und da wirklich nochmal nachzuspüren und sich auch diesen Sachen zu stellen, weil ich glaube, auch das beinhaltet den Prozess, dass man einfach sich Dingen stellt, die nicht gut laufen, weil sonst kann ich daraus nicht lernen und meine Schlüsse ziehen, um dann beim nächsten Mal anders zu agieren. Ja.
Macht ja nicht jeder gerne, ne? Sich seinen Dingen stellen.
Und überhaupt mit Gefühlen auch zu kommunizieren, war mir fremd vorher, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich mal zu sagen, boah, ich bin jetzt gerade total sauer. Ja, ich habe mir gedacht, man sieht es ja, ich bin doch gerade total sauer, ich bin aufgebracht, das sieht jeder, das muss ich nicht nochmal ausdrücken. Und ja, diese Gefühle zu äußern, auch gerade die Kinder da anzuleiten, ist mir so unglaublich wichtig, einfach weil ich es wirklich vorher nie in meinem Wortschatz hatte. Es war ein sehr, ich würde sagen, sehr sachlicher und so in der sachlichen funktionierenden Ebene, ne? Also, dass man miteinander kommuniziert, aber nie irgendwie hinter seine Fassade blicken lässt. Wie geht es mir gerade eigentlich, wenn ich
Ja.
das ne, verlange. Und das ist mir total wichtig. Das hat sich auch durch die GfK verändert, wenn ich meine kleine Tochter, die ja im Grunde schon von Anfang an mit der GfK konfrontiert ist, Wenn ich die höre, wie sie kommuniziert, dann denke ich immer, wow, bitte behalte das bei, weil das hab ich so nie gemacht. Und die sehr klar äußern kann, auch im Nachgang, Mama, heute Morgen war ich sauer oder, ne, wo wir auch sagen, wie hat sich das bei dir angefühlt, sodass die überhaupt in dieser Körperwahrnehmung bleibt, weil das ist noch so ein Schritt, da freue ich mich auf nächstes Jahr. Ich glaube, dass mir das viel bringt. Ich kann nicht genau beschreiben, wie sich meine Gefühle im Körper anfühlen, außer so natürlich ein paar große, explizite Gefühle. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich also weiß ich grundsätzlich, wie ich mich fühle, ne? Also sei es Wut und Freude und Dankbarkeit kann ich schon unterscheiden. Und ja, kommunizieren tue ich sie sowieso halt die ganze Zeit, aber ich kriege die Nuancen noch nicht so auf die Reihe, ne? Es ist jetzt Zorn oder Wut. Bin ich eher frustriert oder verärgert, verzweifelt? Also so wirklich diese Nuancen, die sich so zwischen Gefühlen darstellen können. Und ja, darauf bin ich gespannt. Ich meine, man muss ja auch noch Ziele haben, ne? Man ist ja nicht fertig.
Also, wenn du das so sagst, dann klingt das so, als hätte das eine Wertigkeit für dich, das unterscheiden zu können. Was erhoffst du dir davon, Gefühle auch in ihren Nuancen, also was erhoffst du davon, Gefühle im Körper verorten zu können? Wo siehst du da Vorteile? Und warum erscheint dir das erstrebenswert, Gefühle in Nuancen wahrzunehmen?
Weil ich glaube, dass ich mich besser verstehen lerne.
Okay.
Weil ich glaube, das ist so ein, ja, wie gesagt, ne, auf sehr funktionierender Ebene. Und jetzt mal diesen Schritt zu machen, einfach, was fühle ich? Also nicht als Mama, als Arbeitskraft, ne? So man, ich definiere mich viel in Rollen und dann einfach mal zu gucken, okay, ne, das ist ja gerade die Sarah, was macht sie jetzt aus? Ist sie gerade verzweifelt? Ist sie verärgert? Also so einfach mich wirklich wieder auf mich zu besinnen, was ich im Inneren fühle, was ist gerade mein persönlicher Anteil an dieser Situation und das dann zu versprachlichen. Ich glaube, für meine Kinder und für die Menschen um mich rum ist es nicht wichtig, ob ich sage, ich bin verärgert. Oder, boah, ich bin gerade total dankbar. Ich glaube, ich muss es nicht. Oder ich bin traurig und betrübt. Ich glaube, das ist nicht wichtig, um zu verstehen, wie ich mich fühle. Aber für mich ist es wichtig, um wirklich mich in Nuancen wieder wahrnehmen zu können.
Okay. Warum?
Ja, einfach, weil ich glaube, dass ich dann erst wieder richtig in meiner Mitte bin. Und erst wenn ich in meiner Mitte bin und bei mir und wenn ich wirklich verstehe, okay, jetzt ist es Traurigkeit, okay, jetzt wird es vielleicht eher Wut, dass ich auch sehen kann, wo ist der Kern? Weil nicht jedes Gefühl, was außen ja oder was so sehr präsent anklopft, ist ja nicht das Ursprungsgefühl, was vielleicht zugrunde liegt. Und ich glaube, an den Kern zu kommen, ne, du hast mal schön von dem Gästezimmer der Gefühle berichtet. Ich glaube, ich parke ganz viel und ich lasse dann immer mal so die größten raus, die halt am meisten Krach machen, die dürfen mal kurz raus. Und aber da durchzukommen an den Punkt, dann ich glaube, dadurch habe ich einfach wieder viel mehr Energie bei mir und meine Ressourcen, weil ich genau weiß, wie es mir in manchen Momenten geht und weiß auch genau dann Strategien, ja, wie ich diese Gefühle vielleicht aushalte, den Raum gebe und dann auch sie wieder ziehen lassen kann.
Das Bild von, da sind die großen Lauten und da sind auch noch so ein paar kleine Feine, die gar nicht so gesehen werden. Wenn auch all das gesehen würde, da kommt mir der Begriff der Lebendigkeit. Ich fühle mich dann viel lebendiger und viel in meiner Vielfalt viel intensiver, ohne dass mich das überwältigen würde. Das sind halt auch ganz feine, kleine Sachen, die ich dann wahrnehme. Und vielleicht sind da ja auch angenehme Sachen dabei. Es sind Diese Gleichzeitigkeit der Gefühle fasziniert mich ja total, dass man alles gleichzeitig haben kann. Ja, ich stelle mir gerade alle gleichzeitig im Gästezimmer vor.
Das ist trubelig wahrscheinlich. Ja, und die großen Lauten, die werden gehört, ne? Also die lasse ich
Ja.
raus. Die dürfen mal sein. Etwas, was ist. Aber gerade diese kleinen Feinen machen es ja vielleicht auch aus, um zu verstehen, warum man in mancher Situation so gehandelt, gedacht hat, agiert hat. Und ich glaube, je besser ich mich selber verstehe, desto besser kann ich natürlich auch handeln, weil ich einfach viel authentischer bin. Dadurch, dass ich, mein Gegenüber merkt das ja auch. Es ist ja nicht so, das ist ja nicht nur bei mir. Also jemand merkt ja, wenn ich eben noch ganz viel geparkt habe und wenn ich das eben nicht für mich deutlich wahrnehmen kann, dann kann ich es auch nicht wirklich veräußern, also sprachlich irgendwie veräußern, um dann meinem Gegenüber auch klar zu machen, was gerade bei mir vorgeht.
Ja, gucken wir doch mal auf dein Gegenüber. Glaubst du, dass du dein Gegenüber besser verstehen und besser nachfühlen kannst, was der fühlt, wenn du selber auch einen größeren Gefühlsumfang spürst? Die Frage war klar. Ja,
Ja,
verstehe
also
ich.
für mich, ich weiß, was du meinst, ja. Ich glaube auf jeden Fall, weil vielleicht jetzt ganz abstrus, aber so ein bisschen auf der energetischen Ebene, ich glaube, dass alles irgendwie Energie ist und wenn Gefühle in einem wabern, egal ob in meinem Gegenüber oder in mir, es wird ja irgendwo durch Mikrogesten, durch Mimiken irgendwie geäußert. Und ich glaube, wenn ich sie auffangen kann und einfach so ein bisschen diese, ja, ich sag mal so wie Spiegelneurone, ich kann sie auffangen und ich kann sie zumindest eher kategorisieren. Natürlich weiß ich, wie ein wütendes Kind aussieht oder ein freudiger Mensch. Ja, aber ich glaube, je kleiner man wird, desto eher kann ich darauf eingehen. Und auch einfach Verständnis entwickeln für diese Situation gerade, weil ich selber weiß, wie fühlt sich Verzweiflung bei mir an, wenn du sie mir gerade äußerst. Und ja, ich glaube, das hat einen riesen, riesen Vorteil im Zusammenleben.
Haben sich deine Beziehungen, also abgesehen davon, dass du sagst, du selber veränderst dich und wächst da dran und erschließt dir neue Handlungsfelder, haben sich deine Beziehungen verändert?
Ja. Dadurch, dass ich ehrlicher bin, ehrlicher mit
Oh.
mir, dass ich Gefühle äußere und natürlich verstehen mich Menschen um mich herum besser und ich lasse sie mehr an mich ran. Also ich glaube, ne, so, es ist so ein bisschen auch so ein Schutzschild immer gewesen. Dann, ja, wenn ich mich mit mir nicht befassen muss, muss ich mich auch mit anderen Gefühlen nicht befassen. Also lass uns sehr sachlich miteinander reden und sehr kopflastig bleiben, dann funktioniert die Kommunikation. Und ich glaube, vor den Kindern war das auch, bin ich super gefahren, weil unter Erwachsenen hält sich jeder zurück. Ja, es ist so, es ist nicht eine sehr, natürlich ist man emotional, aber nicht so, dass man damit nicht umgehen könnte. Und die Kinder haben das einfach extrem rausgefordert. Und ja, definitiv. Ich bin deutlich offener und ich glaube einfach weicher geworden, weil ich mehr an mich ranlasse und mehr von mir zeige.
Muss ich gerade einen Gedankenhaken schlagen und manchmal sagst du Dinge, die mich so inspirieren. Du hast gerade gesagt, boah, und solche Gedanken flitschen immer weg. Ich versuche dir mal gerade einzufangen. Du hast gerade gesagt, vor den Kindern, unter Erwachsenen, da hält man sich ja auch so ein bisschen zurück. Ich glaube, dass Kommunikation unter Erwachsenen, ich stelle eine These auf und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube, unter Erwachsenen kann Kommunikation ohne GFK super funktionieren, wenn sich alle an gewisse Regeln halten. Und das ist der Grund, warum es für die Kommunikation so Höflichkeitsregeln sind. Diplomatie und sowas gibt, ne? Das sagt man nicht, das sagt man so, man entschuldigt sich, man sagt bitte, man sagt danke. Also das, was man früher den Kindern beigebracht hat, man spricht erst, wenn der andere fertig ist, unterbrechen ist unverschämt, Kinder bei Tisch, ne? Wer darf reden und so, wer trifft hier die Entscheidungen, wer ist der Bestimmer. Da gibt es so implizite Gesellschaftsregeln und Normen. Und deswegen hat das, glaube ich, auch in der Vergangenheit. Man kann ja nicht sagen, dass Kommunikation immer schlecht gelaufen ist. Auch vor der GfK nicht. Das hat ja funktioniert. Hat funktioniert und ich glaube, es hat funktioniert, weil es einen großen Konsens an Regeln gab. Ne? Wie verhält man sich miteinander? Auch so, man tritt einander nicht zu nahe oder man darf jemanden nicht unterbrechen, ist auch sowas. Selbst wenn du dich langweilst, es wird nicht unterbrochen. Unterbrechen ist unhöflich. Also diese ganze Höflichkeit untereinander, die ganze Etikette, die ist erforderlich. Wenn man auf einer Sachebene miteinander sprechen möchte, ohne sich emotional zu zeigen oder ohne sich verletzlich zu zeigen. Zweite These, also meine erste These ist, ich glaube, es gab deswegen so viele Verhaltens- und Kommunikationsregeln und Normen, weil die Menschen immer nur auf der funktionalen Sachebene kommuniziert haben und Kommunikation ist nie rein sachlich. Aber damit das funktionieren kann, musste sie halt versachlicht werden. Zweite These. All das braucht es nicht mehr, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die die Haltung der gewaltfreien Kommunikation leben. Und dafür muss man GfK gar nicht kennen. Ich spreche bewusst von der Haltung, weil viele Menschen die Haltung leben, ohne jemals von GfK gehört zu haben. Das ist ein Begriff, den Rosenberg geprägt hat für etwas, was schon längst da war. Nenn es Empathie, nenn es Einfühlungsvermögen, nenn es Respekt vor der gegenseitigen Menschenwürde, whatever. Ja, also diese Haltung, die wir versuchen zu lernen und zu verinnerlichen. Wenn Menschen einander begegnen und voneinander wissen, dass sie diese Haltung leben und verkörpern, braucht es 0,0 Konventionen und Regeln, wie miteinander geredet wird. Ich kann dich unterbrechen auf eine gewaltfreie Art und Weise und du kannst mir das nicht persönlich nehmen, weil du mich als Mensch mit Bedürfnissen siehst und immer siehst, dass ich Bitten formuliere, statt dass ich dir einen Vorwurf mache. Wir müssen keine Regeln mehr haben, wie wir miteinander umgehen, wenn wir wissen, wir hören einander mit Giraffenohren, da gibt es da nichts mehr. Also ich glaube, dieser Shift in der, das ist für mich gerade ein neuer Gedanke, dieser Shift in der Kindererziehung. Die Eltern aus unserer Bubble lernen, ein Kind muss sich nicht entschuldigen, wenn es etwas nicht bedauert. Das wäre ja eine Lüge. Ich könnte heute meinen Eltern sagen, dass ihr uns damals genötigt habt, uns zu entschuldigen, war zu 100% richtig, weil wir keine anderen Möglichkeiten hatten, dem anderen zu sagen, dass wir ihn nicht leiden lassen wollten oder dass das, was da passiert ist, nicht unsere Absicht war. Und es war sozusagen eine gesellschaftliche Norm, dass wenn jemand sich entschuldigt, der andere das annehmen konnte und damit war die Sache gegessen. Das macht es leicht. Im GfK-Kontext ist aufrichtiges Bedauern nicht mit einem Wort getan. Ja, und da geht es darum, den Schmerz des anderen vollumfänglich auch zu hören und sich darauf einzulassen. Aber ich muss nicht sagen, ich tue das nie wieder oder ich fühle mich schuldig, sondern ich kann sagen, ich bedauere, was passiert ist. Es war nicht meine Absicht. Und gleichzeitig würde ich es in der gleichen Situation genauso wieder tun. Und ich würde es auch wieder bedauern. So, und das könnte ein GfK gegenüber total gut nehmen, ohne mich dafür zu verurteilen. Das heißt, je mehr diese echte Bedürfnisorientierung, die echte gewaltfreie Sprache in der Gesellschaft ankommt, desto weniger vorgegebene Normen brauchen wir. Kannst du dem zustimmen? Kannst du dem folgen?
Das
Diesem
Einzige,
Gedanken?
du hast immer in der Vergangenheit gesprochen. Ich habe das Gefühl, wenn ich außerhalb unterwegs bin
Stimmt.
mit Fremden, da ist das doch immer noch, also ich meine, man sieht doch auch im Supermarkt oder auf der Straße die Leute nicht völlig ausflippen. Es ist doch alles immer eine, es jubelt keiner, wenn irgendwie die Bananen im Angebot sind, obwohl man sich freut. Es ist alles immer sehr sachlich. Ich glaube, man tut gut daran, einfach in der heutigen Gesellschaft zumindest, aktuell noch, in einer sehr sachlich funktionierenden Art und Weise zu reden und nicht den Schmerz des anderen irgendwie wahrnehmen, weil, ne, das überfordert mich vielleicht in dem Moment. Und genauso möchte ich vielleicht auch den anderen nicht mit meinen Sachen gerade ärgern und überfordern. Obwohl ja, und das ist genau das, was es, glaube ich, dann irgendwie auch nicht funktionierend macht, mein Gegenüber merkt ja, wenn ich unhöflich bin. Also ich kann mir das ja nicht komplett verstecken. Ich kann meine Emotionen zwar in gewisser Form deckeln, aber ich kann sie nicht verstecken.
Es
Und
kommt
wenn
an, ohne was, dass man drüber spricht,
genau,
ne?
genau. Und das wiederum, das passiert ja auch bei meinem Gegenüber was. Also auch wenn wir uns überhaupt nicht kennen, aber wenn ich jemanden in einer Art und Weise mit ihm interagiere, wo er merkt, dass ich gerade total wütend bin, man projiziert ja automatisch irgendwas auf sich und man gibt genauso wieder zurück. Deswegen, ich glaube, nach wie vor ist das wirklich ein großes Thema in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, ja, man kann super damit leben und gleichzeitig kann man es auch nicht, weil man immer wieder daran ja auch sich anstößt, ne? Dass da jemand irgendwie sehr unfreundlich umgeht mit einem oder irgendwie, also ich kann ja meine Emotionen gar nicht bei mir behalten. Ich sende sie raus. Und das dann auf eine gewaltfreie Art und Weise zu tun, ja, das wäre natürlich ja, das Nonplusultra, ne? Das, weil dann kommt es nicht bei dem anderen so an, dass er diese Wut jetzt spiegeln muss, die ich gerade habe, sondern weil er versteht, das hat gerade gar nichts mit ihm zu tun. Und ich kriege vielleicht sogar noch ein Gesehenwerden mit, oh, dann hätte ich aber genauso, wäre ich auch so wütend, keine Ahnung, irgendwie in der Richtung. Und mir geht es vielleicht sogar wieder besser.
Okay, also ich, ne, ich korrigiere. Ich habe in der Vergangenheitsform gesprochen. Tatsächlich gibt es das auch heute noch. Ich krieg's nur nicht mehr so ausgeprägt mit, weil auch mein Kreis sich verändert hat und ich nicht mehr überall unterwegs bin, wo das noch gang und gäbe ist. Aber eine Frage an dich oder zwei Fragen an dich. Erste ist, glaubst du, dass wir, weil Gesellschaft vielleicht noch so, das sind zwei zusammenhängende Fragen, merke ich gerade. Ich versuche sie in Worte zu fassen.
Raus.
Ob die nicht geskriptet. Wären mir nie gekommen. Wenn ich daran denke, dass draußen in der Gesellschaft, ich denke jetzt im Supermarkt oder an der Bushaltestelle oder in der Schule oder im Berufsleben, ne, gibt ja auch noch ganz alte Konzerne mit sehr hierarchischen Strukturen, bei denen irgendwie Bedürfnisorientierung totales Fremdwort ist. Glaubst du, dass wir beides brauchen, nämlich einmal die Kenntnis um die gesellschaftlichen Gepflogenheiten und Normen, damit wir, und wenn ja, wozu? Sollten wir sie kennen? Und daran angeschlossen auch die Frage, wäre es hilfreich, wenn wir sie unseren Kindern vermitteln würden? Also ich sage ja meinen Kindern nicht, du musst dich entschuldigen. Ich habe ihnen aber schon beigebracht, dass Entschuldigen eine Norm in unserer Gesellschaft ist, mit der man im Zweifel ganz gut fährt. Und sie können selber entscheiden, ob sie sich entschuldigen wollen, also Entschuldigung sagen wollen, oder ob sie Bedauern ausdrücken à la GfK. Ja, die Möglichkeit hatte ich früher nicht als Kind. Meine Kinder kriegen die. Also ist es hilfreich, die gesellschaftlichen Normen, meine Zukunftsvision wäre ja, dass man die nicht mehr braucht. Aber für die Übergangszeit wäre es hilfreich, wenn Menschen das kennen würden. Und wenn ja, warum? Und die nächste Frage daran, das, was du gerade geschildert hast, glaubst du, dass beide die GfK und die Bedürfnisorientierung kennen müssen, damit es wirklich funktioniert, oder reicht es, wenn einer die Haltung lebt? Große Frage, zweite Podcast-Folge.
Habe ich ganz viel Zeit drüber nachzudenken. Spontan, ich antworte jetzt ganz aus dem Bauch raus und spontan, ohne da groß drüber nachzudenken. Zu deiner ersten Frage: Brauchen wir heute noch die gesellschaftlichen Normen? Ich glaube, ja, zumindest in den Grundsätzen, damit einfach die Kinder nicht überall anecken. Man möchte ja auch als Mama einfach Kinder schützen. Und ich möchte, dass sie sich auf jedem Parkett irgendwie zumindest zurechtfinden, weil es ja auch eine Form von Sicherheit darstellt. Also ja, und gleichzeitig denke ich nein, weil ich meine Kinder so stark machen möchte, dass sie immer in ihrer Art und Weise, wie sie es kennen, für sich einfach zurechtfinden sollen und so stark sind, dass sie das leben und damit auch anderen zeigen, wie es anders gehen kann. Also sowohl als auch, glaube ich, ist so spontan nicht einfach zu beantworten. Hilf mir nochmal mit der zweiten Frage. Das war, ob jemand alleine GfK auch
Genau, reicht es, wenn
praktizieren kann.
einer von zwei die GfK-Haltung kennt oder die GfK-Haltung hat?
Ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, es ist sehr erschöpfend für denjenigen, der GfK-Haltung lebt, wenn er ständig auf den anderen mit eingeht und ihn versucht zu sehen in all den Facetten und man selber nie dieses Gefühl zurückbekommt. Vielleicht ist es aber auch so, dass eben dadurch, dass einer das komplett lebt, den anderen mitzieht. Also sowohl, also ich glaube so
Verschiedene
ein,
Begegnungen miteinander hat, ne?
ja, ich also zumindest glaube ich das, weil wenn du das komplett alleine machst und immer und dich jemand vielleicht total dagegen sträubt, ich glaube, dann ist es sehr zermürbend irgendwann, weil man so viele Bedürfnisse des anderen erfüllt, dadurch, dass man ihn versucht zu sehen und ihn zu verstehen, während man selber vielleicht echt leer läuft, dadurch, dass man das nicht bekommt. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob sich jemand dagegen wehren kann. Also wenn ich so nach so bei uns zu Hause gucke, mein Mann ist nicht derjenige, der jetzt groß die GfK lebt und sich dafür interessiert. Und ich merke trotzdem in seiner Kommunikation, dass sich Dinge verändern. Ich mache ihn darauf nicht aufmerksam. Ich merke es für mich. Und das tut mir dann gut, weil ich denke, okay, vielleicht, ne, man greift sich vielleicht doch ein paar Sachen raus, die, wo man merkt, okay, das ist vielleicht doch freundlicher zu sagen oder auch mal jemanden zu sehen, ne, in seiner Person, ja.
Jetzt sind wir wieder bei dem, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die diese Haltung schon leben, wir passen uns automatisch mit unserer Sprache an. Und wenn andere um uns herum sich verletzlich zeigen, dann zeigen wir uns auch verletzlich.
Genau.
Wenn andere mit sich selbst gut umgehen, dann inspirieren sie uns, das auch zu tun. Wenn andere uns zeigen, wie GFK klingen kann im Alltag, dann übernehmen wir nicht, weil irgendwo steht, statt so sage so, dann übernehmen wir Formulierungen, weil wir sie gehört haben und weil sie irgendwie emotional auch in uns hängen geblieben sind oder weil wir auch Sprache lernen, wie Vokabeln halt.
Weil sie sich vielleicht auch besser anfühlen. Man bringt ja auch ganz viel Repertoire mit aus seiner Kindheit. Und da muss halt jemand sein, der einmal so ein bisschen eine andere Art zu sprechen aufzeigt, was man genau dasselbe, wo genau dasselbe Ergebnis eigentlich erzielt werden soll, aber was der Weg dahin halt ein völlig anderer ist, ne? Und ich glaube, das ist so, man lernt ja auch, ne? Durch genau sowas
Ja.
unbewusst.
Es gibt ja bei mir die Möglichkeit, die Kursinhalte immer auch als Paar euch anzugucken. Also ich gehöre ja zu denen, die sagen, im Zweifel guckt sich das sowieso der Partner an. Also macht es doch direkt mit eigenem Kurszugang und eigenen Ressourcen. Also ob eine Person oder zwei, ich fördere das in Familien ungemein, wenn beide interessiert sind. Nutzt ihr das?
Ich hoffe. Ja.
Also bisher nicht, aber dann vielleicht.
Ja, nicht, aber ich hoffe wirklich auf nächstes Jahr und ich arbeite gerade daran.
Okay. Ja. Apropos nächstes Jahr. Also ich habe dich hier eingeladen in den Podcast. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich wusste, du bist eine zufriedene Kundin, weil du in die Zukunft investiert hast. Das ist ja immer der Beweis, dass das wirklich authentische Zufriedenheit ist. Jetzt ist das Jahresprogramm, in das du einsteigen wirst ab Januar, ja, in Teilen ganz anders als klassische GFK. Warum hast du das gemacht? Also ich erinnere mich noch, dass du im Sommer gesagt hast, wow, ich hab's gemacht, was für ein
Ja.
Rieseninvest, oh krass. Ja, geil, yes, ich hab's,
Ja.
I've done it. I did it, genau, yes, I did it. Voll gefeiert, weil das so eine mega Entscheidung war. Warum?
Weil du genau diesen Baustein jetzt noch hinzufügst, der mir bisher komplett gefehlt hat. Du hast das im Laufe des Jahres ja quasi, ne, aufgebaut und hast uns ja teilhaben lassen an deinen Gedanken auch, das, was du planst. Und das, was ich eingangs sagte mit dem, ich war auf der Suche nach einem Rezept und jetzt habe ich die GFK und ich kenne die 4 Schritte und dass aber einfach viel mehr dahinter sein muss, damit man sie überhaupt leben kann. An diesem Punkt komme ich immer häufiger, weil ich in meinem Alltag mit Arbeit, mit Kindern, mit Haushalt, mit allem, was einfach dazugehört, und ich schätze mal, ich bilde hier einfach das Gros der meiner Generation ab, da bleibt einfach nicht viel für sich. Und ich merke einfach, dass ich mich so ein bisschen verliere in meinen Rollen und dass das so kleine Dinge sind, die mir gar nicht so bewusst sind, dass dahinter das einfach völlig vergessen wird. Und dann mache ich mir noch Vorwürfe, warum hast du denn abends die Energie nicht mehr, noch mit Leichtigkeit Zähne zu putzen um 7:30 bei 2 müden Kindern? Und da zu erkennen, okay, das hat eigentlich, also es kann niemand, selbst jemand, der GFK durch und durch lebt, der schafft das abends, wenn er nicht auf sich achtet. Und das ist für mich das Puzzleteil. Und ich bin mega gespannt darauf, was nächstes Jahr auf uns zukommt, weil so facettenreich wird. Also es sind Dinge, die sicherlich hätte ich parallel irgendwann mal gebucht, weil mir sich total interessieren. Also alles, was so Nervensystem, Breathwork, Ernährung angeht, weil ich glaube, das sind so für mich die Schlüsselbausteine, die mich weiterbringen. Und die anderen Themen wie Ordnung oder Finanzen, das sind gar nicht so die Sachen, wo ich jetzt sagen würde, damit habe ich ein Thema und ich bin total gespannt, weil ich vermute, ich werde aus diesen Workshops rausgehen und sagen, wow, das bringt mir gerade Leichtigkeit, obwohl ich es nie erwartet hatte, da zu finden. Und einfach dieses Große, dieses Dranbleiben, dieses mit der Gemeinschaft zusammen sich weiterzuentwickeln, Menschen zu haben, mit denen ich mich austauschen kann und auch direkt fragen kann, geht es dir da ähnlich? Merkst du was? Warum merke ich das bei mir nicht? Und ne, also so in diese Form. Das hat mich sehr schnell dazu veranlasst mit I did it. Ich habe es gebucht, ja.
Ja.
Ich glaube, das ist ein Invest einfach für die Zukunft, weil ich da für mich, ich lerne einfach Dinge kennen. Ich kann sie selber ausprobieren und ich kann mich mit Menschen dazu austauschen. Direkt. Das ist für mich einfach der Schlüssel. Natürlich kann ich meine Ernährung umstellen, ganz alleine für mich. Das schaffe ich 3 Tage und dann falle ich in alte Muster. Und genau in dem Moment eine Community zu haben und zu schreiben, oh, ich schaff's nicht, helft mir. Und zu sehen, andere strugglen genauso und ne, sich gegenseitig zu motivieren, weiterzumachen und dann auch zu merken, wow, das hat für mich echt einiges verändert und so, ich bin super gespannt. Ja.
Das ist wie sich zum Joggen verabreden und dann geht man joggen, nicht weil man selber joggen gehen will, sondern weil man den anderen nicht hängen lassen will, weil man genau weiß, wenn man selber jetzt nicht geht, dann bleibt der andere auch zu Hause.
Ja.
Wir tun ja manchmal Dinge für andere viel lieber als für sich selbst. Und zu
Ja.
sagen, hey, wir treffen uns Montag für einen Energiecall. Ich habe dir gesagt, ich komme, jetzt habe ich keinen Bock, aber ich habe dir gesagt, ich komme und der andere wird sagen, ich bin nur hier, weil du hier bist. Das ist so das, genau, das werden ja viele Calls und viele, viele Termine. Das ist ein bisschen entstanden aus dem Jahresprogramm 2022-23. Das war ein reines GfK-Ding. Hatte nicht viel mit Ressourcen zu tun, aber es war auch immer mittwochs. Und was die Leute nach Ablauf des Jahres gesagt haben, ist, uns fehlt dieser Mittwochabend. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, uns zu treffen. Uns fehlen diese regelmäßigen Termine, denn das sind die einzigen Termine, die ich verbindlich in meinem Kalender stehen hatte, wo ich mich mit mir selbst beschäftige. Und davon gibt es jetzt etliche mit Input, aber auch einfach nur Community Calls, die wir moderieren, wo genau dieser Austausch untereinander gefördert werden soll, einfach diese Connection. Du hast eben gesagt, in der GfK-Community und in den Workshops, die du bei mir besucht hast, waren auch immer fremde Leute mit dabei. Ich beobachte schon, dass in der GfK-Community, also dieser, ne, wie Art Facebook-Gruppe, stabil, da kommen eigentlich nicht viele neue dazu und es ist, ich sehe immer die gleichen Gesichter und da hat sich, wir kommen in den Raum rein und ich komme ja oft auch einen Ticken später, wo ihr schon alle da seid und da sind die Unterhaltungen schon in vollem Gange. Und wir müssen nicht bei null anfangen, wir machen keine Vorstellungsrunden mehr. Wir verlieren nicht. Und auch ein Stück weit, mir ist aufgefallen, ihr wisst jetzt mittlerweile auch schon so viel voneinander. Wir hatten heute Morgen Übungsgruppe, wo du auch mit dabei warst. Und es waren nicht viele Menschen da, ihr wart zu dritt mit mir. Keiner hat mir gefragt, wie viele Kinder hast du, wie alt sind die oder wie ist dein. Wir kennen die Lebensumstände des jeweils anderen. Und wenn jetzt einer den anderen empathisch begleitet oder wenn ich eine Teilnehmerin bitte, bei der anderen mal Bedürfnisse und Gefühle zu vermuten, die hat schon so viel Hintergrundwissen, dass sie viel mehr auf Dinge eingehen kann, auch die du gar nicht gesagt hast oder dir nochmal einen Perspektivwechsel anbieten kann und eine Sprache wählt, die zu dir passt. Das fällt mir auch auf, dass ja, aufeinander ist manchmal ein Risiko, aber dafür kommen dann noch genug von außen. Ne, wie gesagt, diese Scheuklappen, sobald es leichter wird, verengen wir unser Blickfeld. Und dafür seid ihr aber so vielseitig und so viele und dann auch wieder in unterschiedlichen Besetzungen, sind ja nicht immer alle da. Aber es gibt nicht immer wieder diesen Teambuilding-Prozess und diese Vorsicht, auch du sagtest eben, ne, dass man so höflich und miteinander einfach vorsichtig ist und Rücksicht nimmt. Keine Hemmungen mehr, sich direkt ins Gesicht Dinge zu sagen, weil man weiß, wie der andere reagieren wird, weil man den ja schon kennt. Und das ist das, was ich mir zum Beispiel nächstes Jahr erfülle mit diesem Jahresprogramm. Meine große Vision ist, Netzwerke zu schaffen, die ohne Moderation funktionieren. Es braucht immer irgendwie einen Organisator und vielleicht auch jemanden, der anmoderiert, aber ihr trefft euch in der GfK-Community auch, also nicht offline, aber außerhalb meines Settings, zu Empathiegesprächen. Ihr seid Empathiepartner füreinander. Also da haben sich Dinge gebildet und ich habe gedacht, wenn das in dieser Dimension funktioniert für GfK, dann funktioniert das auch im größeren Kontext fürs Leben und für Lebensführung. Dann unterhaltet ihr euch nächstes Jahr halt nicht mehr nur über, da war ich jetzt nicht bewertungsfrei, sondern auch, hey, Thema Ernährung, Thema Finanzen oder wir haben einen Themenmonat dabei im Sommer, wo nicht so viele Live-Termine sind. Was tut uns gut und was tut uns nicht gut? Und wenn wir darüber sprechen, Dinge, die uns nicht gut tun, wir haben eine Gewohnheitsbildnerin mit am Start, die uns auch beibringt, wie man Gewohnheiten loslässt. Aber auch da, sich in der Gruppe zu zeigen und zu sagen, Leute, es ist ja schon fast peinlich, aber ich daddel über eine Stunde am Tag auf meinem Handy und habe da ein Spiel drauf, das ich spiele. Und es tut mir nicht gut, aber ich kann es einfach nicht loslassen. Und da jemanden zu haben, der dann sagt, okay, Verena, ich rufe dich an heute Abend und frage, ob du es geschafft hast. Und ich will nicht von dir hören, dass du es nicht geschafft hast. Ich bin ziemlich sicher, dass ich wenigstens den einen Tag schaffe, weil ich mir ja nicht die Blöße geben möchte. Du nimmst dir extra Zeit, mich anzurufen, um dann von mir zu hören, ich habe es nicht geschafft. Das machst du dreimal und dann sagst du, weißt du was? Leck mich, du findest das gar nicht wichtig. Und dann gehen wir nämlich in die GfK und sagen, warum denke ich denn, ich müsste mich davon trennen und tue es trotzdem? Also vielleicht, du würdest dann sagen, hey, welche Bedürfnisse erfüllst du dir denn damit? Also vielleicht brauchst du das gerade. Und wenn du das loswerden willst, aber du hast ein Bedürfnis, das da brennt, dann musst du dir dieses Bedürfnis erst anderweitig befriedigen, bevor du das spielst. Und dann sind wir wieder in der GfK, weißt du? Also es, ich freue mich schon im Sommer, weil ich da nicht viel mit zu tun haben werde. Das ist euer Ding in der Community, euch da gegenseitig auch, wie sagt man so schön, accountable zu halten. Und so ist halt irgendwie jeder Monat anders und viele verschiedene Expertinnen. Ja, soll man den Namen nennen irgendwann jetzt. Ja, genau, jetzt habe ich von dir gehört, was du dir erfüllst mit der Teilnahme an diesen ganzen Workshops und was du auch von nächstem Jahr erwartest. Was würdest du sagen, so meine abschließenden Fragen so ein bisschen? Was würdest du sagen, für welche Menschen sind meine Angebote, meine bisherigen, aber auch die zukünftigen, für welche Menschen sind die super geeignet und für wen eher nicht? Oder anders gefragt, was müssen Menschen mitbringen? Wie müssen sie sein, damit sie für sich genauso einen Nutzen rausziehen wie du?
Ich finde, man kann sie nicht konkret kategorisieren. Da wären wir auch wieder ein bisschen bei Schubladen. Ich glaube, was man echt sehr mitbringen soll, ist eine Bereitschaft. Eine Bereitschaft, sich verändern zu wollen und offen dafür zu sein, was passiert. Ich glaube, das ist so das Mindeste, was man mitbringen muss. Ich glaube, ansonsten, wir sind irgendwie eine ganz bunte Truppe, ne? Also du sagst, ja, wir sind eigentlich ein harter Kern. Und ich habe trotzdem das Gefühl, es kommen immer mal wieder neue dazu, die dann einfach bleiben. Also ich kann gar nicht sagen, wer war jetzt erst da und wer ist später gekommen und wen kanntest du irgendwie schon früher aus irgendwelchen anderen Formaten. Die Menschen, die da dranbleiben und die man immer wieder sieht, ja, man schafft es nicht jeden Mittwoch. Es gibt ja auch einfach, ne, das Leben spielt da schon mal irgendwie auch anders. Und dennoch, man merkt, die den Willen haben, dran zu bleiben. Die sind regelmäßig da, die trifft man immer wieder und man erlebt einfach diese Weiterentwicklung. Also ich glaube, man braucht halt einfach ein bisschen Mut auch, ne, dass man sich verändern möchte. Etwas, also man kommt ja überhaupt erst dahin, weil man irgendwie eine Veränderung sucht, weil wenn alles super ist, sucht man ja nicht irgendwelche Formate raus. Und ja, man muss einfach bereit sein und sich einlassen. Das wird ja keiner gezwungen, irgendwas zu erzählen. Ne? Das bleibt ja auch, also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand gefragt wurde, so jetzt bist du halt mal dran, du hast noch nie erzählt.
Nee.
Das gibt es nicht. Das darf jeder, es muss keiner. Und ich habe allerdings noch nie erlebt, dass jemand über ein ganzes Jahr stumm war, der einfach gar nichts dazu beigetragen hat, weil ja, das kommt einfach. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen mitbringen. Auch eine Offenheit anderen Menschen und eine Offenheit an Perspektivwechsel. Nur ich glaube, die Menschen, die du damit erreichst, einfach, die sind an GfK interessiert und die bringen sowas im Normalfall ja schon alles mit.
Welche Ziele sollten diese Menschen haben oder auch nicht haben?
Ja, Ziel auch, ich glaube, das ist immer alles ein Veränderungsprozess und das irgendwie, ja, das Ziel zu haben, sich weiterzuentwickeln, glaube ich.
Da sind wir beim Anfang, ne? Wenn das Ziel ist, ein konkretes Rezept zu bekommen, nachdem man vorfahren kann, das wird schwer. Also das gibt's, aber man wird feststellen, um dieses Rezept umzusetzen, braucht es noch so viel mehr. Und dann ist man im Prinzip schon drin. Also man
Richtig.
glaubt, es wäre mit einer Formulierungshilfe statt so, mache so getan. Das ist nur dann getan, wenn du den neuen Satz wirklich fühlst und der für dich total stimmig ist. Und in aller Regel ist der am Anfang noch nicht stimmig,
Richtig.
sondern fordert irgendwie heraus. Ja.
Ja, Menschen, die einfach auch diesen Prozess machen möchten. Also ich gehe nicht davon aus und ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass die anderen, die ich jetzt kenne aus deinen Workshops, die auch nächstes Jahr dabei sind, es geht keiner davon aus, Januar, Ernährungsmonat, okay, ich stell's um, danach geht's mir super und dann der Rest des Jahres läuft, sondern wir wissen alle, das ist so, das sind Bausteine und ja, darauf müsste man sich dich einlassen können, ne? Und das Ziel haben,
Ja.
okay, sich zu verändern, aber nicht zu erwarten, nach 3 Monaten oder Garantie nach 12 Monaten sieht euer Familienleben ganz anders aus. Ich glaube, das, ne, dafür passiert zu viel. Ne? Das hängt ja nicht nur an mir selber, wie sich was entwickelt. Aber da mitmachen zu wollen und sich drauf einzulassen, glaube ich, dann.
Ich bin ja die, die sagt, ich kann, das macht es so schwer, so ein Angebot in Worte zu fassen und auch irgendwie zu verkaufen. Ja, zu sagen, wenn du das kaufst, dann hast du am Ende die fertige Webseite oder das fertige Makramee-Ding, ne? Also was man so an Kursen kaufen kann, alles. Oder dann hört dein Hund auf Zuruf, kann man alles trainieren. Was ich sagen kann, ist, wenn man nichts von dem umsetzt, was wir da tun, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sich nicht so viel tut im Leben, ne? Also ich kann das alles konsumieren irgendwie, wobei auch das Wirkung zeigen wird. Aber was ich mich schon traue zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie das Leben danach aussieht, aber wenn man auch nur eine Sache aus diesem Programm konsequent umsetzt, und es gibt eine Vielfalt, aus der man wählen kann, wenn auch nur eine Sache konsequent umgesetzt werden wird, dann kann Entwicklung und Fortschritt gar nicht ausbleiben. Und es sind nur lebensdienliche Dinge, die wir kennenlernen. Also es hat noch nie jemand gesagt, gesunde Ernährung ist aber ungesund oder schlecht. Ja, oder noch nie jemand, man kann falsch atmen und richtig atmen im Sinne von, welches Ziel verfolge ich, lerne ich bei Anne gerade, ja, dass es Atemtechniken gibt, die in der einen Situation wirklich nicht angebracht sind. Aber davon sterben tue ich jetzt auch nicht. Also im Zweifel habe ich halt eine Nullbilanz. Es tut sich nichts. Aber wenn ich das umsetze, das weiß auch jeder, der schon mal auf Social Media verzichtet hat für eine gewisse Zeit. Mir tat Social Media zeitweise nicht gut. Ich habe 3 Monate darauf verzichtet. Ich war ein anderer Mensch, als ich aus diesen 3 Monaten wieder rausgekommen bin. Ja, also Transformation ist unvermeidbar, wenn man Dinge durchzieht. Und es muss nicht viel sein. Es ist ein buntes Angebot. Aber du sagst es ja selber, es gibt Themen, die dich brennend interessieren, und dann gibt es Themen, da bist du einfach nur, ich glaube, Neugier wäre auch ganz gut als
Genau.
Eigenschaft. Und gleichzeitig gibt es keinen Zwang, an so einem Monat auch teilzunehmen. Und man sagt, Geld ist jetzt wirklich nicht mein Thema. Oder was, glaube ich, auch passieren kann, ist, ich tauche in das Thema Nervensystem ein, das im Februar kommt, und stelle fest, krass, da ist so viel für mich drin, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ich mache mal einen Monat Pause. Und schenke mir den Monat achtsame Bewegung. Ich mache eh schon Yoga, ja, keine Ahnung. Ich vertiefe lieber das, was ich im letzten Monat alles gelernt und gehört habe. Kann auch passieren. Dafür ist es gedacht, ne? So ist gedacht, dass man sich die Themen rauspickt und die Chance hat, von einem Buffet einfach mal auszuprobieren. Wer das vom Hotelbuffet kennt, nach dem dritten Tag weiß man, was auf diesem Standardbuffet drauf ist, und man läuft immer zu den gleichen Sachen, weil man am ersten Tag alles durchprobiert hat und dann festgestellt hat, A, B und X passt gut zu mir. Und den Rest lasse ich liegen. Ja.
Das ist dann unsere Erkenntnis wahrscheinlich nächstes Jahr um die Zeit. Dann haben wir das komplette
Ja.
Buffet kennengelernt und wissen, boah, das und das sind meine absoluten sofort wirksamen Mittel. Und die zwei, die bringen mir auf Dauer echt was. Und ja, das ist meine Hoffnung, ja.
Ja, ich meine, wir haben jetzt Mitte Dezember. Die Jasmin wird mit uns immer am Ende eines Themenmonats einen kleinen einstündigen Workshop machen, um das, was wir in dem Monat gelernt und gehört haben, einmal in eine neue Gewohnheit zu gießen. Zu sagen, das heißt, am Ende des Jahres hast du, wenn du richtig gut mitmachst, 12 neue Gewohnheiten. Und sie hat eine Technik, mit der das Umsetzen von Gewohnheiten wirklich gut funktioniert. Also du könntest nächstes Jahr um diese Zeit mit 11 neuen Gewohnheiten, die du irgendwie in deinen Alltag integriert hast, und nicht jede davon frisst Zeit. Also wir fangen, eine Ernährungsumstellung frisst nicht zwingend Zeit. Das ist eher eine Entscheidung und eine Bewusstheit. Deswegen fangen wir auch im Januar damit an, weil du dann eventuell dich schon 11 Monate anders ernährt hast. Das kann gar nicht ohne Folgen bleiben. Das kann nicht ohne Folgen bleiben. Und die Folgen können nur gut sein. Also ich kann hier nicht versprechen, dass Menschen sich danach gesund ernähren werden. Und ich kann auch nicht sagen, Menschen sind danach gesünder. Aber wenn du dich nach Ernährungsumstellung weiterhin so ernährst, dann wirst du hinterher ein gesünderer Mensch sein. Das ist so. Noch nichts Gegenteiliges gesehen. Und wenn es nur diese eine Sache ist, aber möglicherweise hat man jeden Monat sich noch mal einmal damit beschäftigt und gesagt, es gibt eine Technik, die man anwendet, es ist dann 11-mal das Gleiche. Das heißt, ihr wisst dann auch nach dem einen Jahr wirklich aus dem FF, wie die Technik für neue Gewohnheitsbildung funktioniert. Und wenn ihr von irgendwas dann im Januar 27 fasziniert seid und sagt, das würde ich mir gern zu einer neuen Gewohnheit machen, dann habt ihr 11-mal Jasmin erlebt in ihren Habit-Workshops. Wir haben 2 Monate, wo wir das nicht machen, weil es da nicht um Gewohnheiten geht. Aber dann habt ihr oft diese Habits-Workshops gemacht und wisst, wie das funktioniert. Also auch da, Gewohnheit macht den Meister, ne? Das,
Lass uns in einem Jahr verabreden und dann erzähle ich, was
Oh
passiert.
yeah, ja. Okay, das war hier heute deine erste Podcast-Aufnahme. Ich schließe daraus, es war nicht so schlimm.
Nein. Nein.
Okay. Gibt's was, was du noch rausschicken möchtest in die Welt, was du gerne sagen möchtest? Irgendeine Botschaft, die du noch Menschen, vielleicht auch Eltern mitgeben möchtest? Erkenntnisse aus deinem bisherigen Weg von Elternschaft?
Schwierig. Vielleicht einfach nur das, dass es sich immer lohnt, am Ball zu bleiben und immer dran zu bleiben und dass die GfK ja nicht nur für uns Eltern als Eltern wichtig ist, sondern einfach, dass sie einen Grundstock irgendwie bildet, mit dem wir wirklich viel verändern können und dass es immer Sinn macht und wichtig ist, dran zu bleiben, damit eben manche gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich so auftun, vielleicht auch wieder schnell beendet werden können, weil einfach unsere Kinder anders groß werden und vielleicht mehr Blick für andere Menschen haben, als es gerade irgendwie der Fall ist.
Ein Grundstein für gesellschaftliche Veränderung.
Ja.
Dankeschön. Ich lasse das so stehen. Sarah, ich habe mich gefreut, mal mit dir zu quatschen, so persönlich, und mal zu hören, wie das so für dich ist. Das war ganz anders als unsere GfK-Übungsgruppen und Workshops. Genau. Vielen herzlichen Dank. Für mich ist eine enorme Bereicherung und ich freue mich total, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ja, mir hilfst hier. Ja, auch sichtbar zu werden mit dem, was so im Hintergrund passiert, weil man das immer so schlecht beschreiben kann.
Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf und dass ich mitwirken darf und unterstützen darf.
Ja, bitte. Auf jeden Fall. Danke, dann verabschiede ich mich von dir und sage, wir sehen uns sowieso ganz bald wieder in den verschiedensten Settings. Und ja, schönes Wochenende dir noch.
Ja, danke schön.
Tschüss.